Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu Geschichte. Und heute, was passiert, wenn Glaube gefährlich wird? Hallo und schön, dass du heute mit dabei bist. Mein Name ist Ralf, ich bin Historiker und Déjà-vu ist für alle da, die sich mit Geschichte beschäftigen wollen, um die Welt von heute zu verstehen und die von morgen letztendlich ein wenig besser zu machen. Und heute habe ich eine sehr besondere Episode für dich. Ich werde nämlich endlich mal wieder mit Fabian vom Sekta-Podcast reden, und zwar über den Fundamentalismus. Erstmal über den Fundamentalismus religiöser Art, aber du wirst sehen, nicht nur. Und vor allem, wenn wir uns dann in der zweiten Hälfte des Gesprächs der psychologischen Seite dieser Frage widmen, wirst du auch sehen, FundamentalistInnen, das sind nicht zwangsweise immer nur die anderen. Bevor es gleich losgeht, nur zwei schnelle Dinge vorweg. Bitte nimm dir doch ganz kurz die Zeit und abonniere diesen Podcast in deiner App. Das hilft mir enorm weiter. Und zweitens, bleib heute auch gern bis zum Schluss dran, denn es gibt auch heute wieder Déjà-vu zum Mitmachen. Und damit starten wir los. Wir haben uns heute ja was Großes vorgenommen.
Ja, zumindest. Aus, ja.
Sowohl im Thema als auch im Wort, würde ich sogar sagen, wenn wir uns dem Fundamentalismus mal nähern wollen. Ne? Also ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Ich bin ja sonst eher auch nicht so der große Fan davon, irgendwie mit Definitionen in ein Thema reinzustarten. Aber allein mir hat schon geholfen. Und ich würde jetzt einfach mal zum Aufwärmen mit der Definition hier mal reingehen, dann können wir das ja schon ein wenig auch einordnen. Ich habe da nämlich von der Bundeszentrale für politische Bildung was gefunden, ist immer besser als einfach Wikipedia zu zitieren, dachte ich mir. Und die haben mal versucht zusammenzufassen, einfach, dass wir wissen, worüber wir hier reden, wie ein Fundamentalist eine Fundamentalistin denkt. Und die Definition, die sie gefunden haben, ist, Zitat, ein Mensch, der fundamentalistisch denkt, hängt starr an überlieferten Grundsätzen, lehnt Neuerungen ab und will sich der modernen Zeit nicht anpassen. Diese Grundsätze können politische oder religiöse Überzeugungen sein.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Und ich denke, auch da kann man sicher noch das ein oder andere dran aussetzen. Aber ich nehme jetzt mal für mich und korrigiere mich da gerne, so zwei grundlegende Merkmale, die aber auch irgendwie zusammenhängen, mal mit, die Fundamentalismus als ja, großen Komplex irgendwo auszeichnen. Und das ist erstens diese Orientierung ausschließlich oder zumindest sehr stark an überlieferten Grundsätzen. Und ich meine, das kann natürlich sehr viel sein. Das kann natürlich, heute werden wir viel über die Bibel reden. Das kann der Koran sein. Das kann das kommunistische Manifest sein oder es kann auch einfach etwas sein, was gar nicht niedergeschrieben ist, sondern einfach eine Norm oder sowas. Ne? Und das Zweite ist halt, dass man dann abgesehen davon Neuerungen und Veränderungen, die eben von dieser Basis wegführen, ablehnt. Ich denke, das ist so der harte Kern, oder?
Ich würde auch sagen, ja, das trifft einen harten Kern schon ganz gut. Ich glaube, dass wir nachher, wenn wir auf die, also wir haben, kann man vielleicht vorab sagen, so einen ersten geschichtlichen Teil, wo wir jetzt gleich draufschauen werden, und dann im zweiten Teil so ein bisschen religionspsychologisch draufschauen werden. Und ich glaube, dass da vielleicht nochmal ein paar Ergänzungen dazu kommen, aber im Grunde würde ich sagen, das trifft schon ganz gut, ja. Und ich finde es ja spannend, dass wenn man sich mit Fundamentalisten unterhält, auf Social Media oder so oder auch im direkten Gespräch, dann behaupten die sehr gerne, das ist mir schon häufiger untergekommen, dass ihre Lesart, die seit 2000, also jetzt mit christlichen Fundamentalisten, also ihre Lesart sei seit 2000 Jahren die hauptsächliche, die große Lesart, die ersten Christen schon hatten. Und da muss ich immer etwas schmunzeln, wenn ich das höre, weil das einfach kompletter, ich sag's mal so deutlich, Bullshit ist. Denn wenn man sich so ein bisschen auskennt in der Kirchengeschichte oder auch in der Rezeptionsgeschichte der Bibel, dann wird man schnell feststellen, also ganz banal schon mal, die ersten Christen, die hatten zwar Briefe von Paulus damals in diesen Gemeinden, die sie gelesen haben, aber die konnten auch nicht richtig lesen und schreiben oft. Das waren vielfach ungebildete Menschen, also die hatten gar keinen Bezugspunkt sozusagen, wo sie fundamentalistisch dazu sein konnten, in richtiger, also mit Blick auf Bibelfundamentalismus jetzt natürlich hauptsächlich. Und zum anderen kannten die noch gar keinen festen Kanon. Kanon ist der biblische Schriftumfang sozusagen. Das hatten die mal damals noch gar nicht. Wenn man sich das anschaut, dieser Kanon wurde im 4. Jahrhundert irgendwann mal einigermaßen fest fixiert. Da gab es dann immer noch weiter so ein bisschen an den Rändern Ausfranzungen. Natürlich waren das die Schriften, die immer schon gelesen hatten, aber die hatten keinen so einen festen Kanon, wo sie sagen, das ist jetzt eindeutig biblisch und das ist nicht biblisch, sondern da wurden auch noch irgendwelche Proto-Evangelien gelesen oder irgendwelche Apokryphen. Und von daher ist es irgendwie schon mal in der Hinsicht so ein bisschen, ja, nicht lustig, aber so ein bisschen obskur, dass die dann behaupten, seit 2000 Jahren machen die Leute das so. Das ging gar nicht in der ersten Zeit sozusagen. Und dann noch eine kleine Anekdote. Der Kirchenvater Augustinus, 4., 5. Jahrhundert, der war ganz sicher kein Fundamentalist zum Beispiel. Der setzt sich nämlich ganz offen dafür ein, die Schöpfungsgeschichte nicht wörtlich zu verstehen. Der sagt, das ist irgendwie ein Rahmen, den muss man metaphorisch verstehen. Das hat mit den naturwissenschaftlichen Erkenntnissen gar nichts zu tun. Die gab es in der Form vielleicht auch noch gar nicht, aber also sicher nicht. Aber ist irgendwie interessant, dass der schon eine Herangehensweise an die Bibel hatte, die alles andere als fundamentalistisch war. Ich zitiere mal einen Satz, den Augustinus geschrieben hat, weil ich den so großartig finde. Nicht selten kommt es vor, dass etwas über die Erde, über den Himmel oder über andere Elemente dieser Welt auch von einem Nicht-Christen erkannt werden kann. Es muss unbedingt vermieden werden, dass er, also der Nicht-Christ, einen Christen über diese Dinge so idiotisch und wie in Übereinstimmung mit den christlichen Schriften reden hört, dass er sagen könnte, er könne sich kaum das Lachen verkneifen, wenn er sieht, wie völlig irrig sie sind. Bei den Schriften geht es darum, über den Glauben zu sprechen. Also so schön, finde ich, wie er da sagt, die haben einfach einen ganz anderen Fokus. Und dieses Fundamentalistische, über das wir jetzt reden wollen, ist alles andere außer schon immer in der christlichen Geschichte verankert sozusagen oder in der Theologiegeschichte.
Ein guter Mann, der Augustinus. Also das kann man sich echt an die Wand kleben, so als Poster. Genau.
Also den Satz finde ich echt großartig. Also die Frage, die sich anschließt, ist ja, woher kommt dann dieses Phänomen? Woher kommt dieser Fundamentalismus eigentlich? Und Ralf, da übergebe ich jetzt an dich. Du wirst uns erklären, dass das ein modernes Phänomen ist.
Ja, absolut. Also durch und durch sogar. Ne? Also es wie viele Dinge, die zurückgreifen auf alte Grundsätze, auf ja, Sachen, die in der Erzählweise der Personen, die sie glauben oder verbreiten, immer schon so gewesen sind, Zitat, die sind sehr oft moderner. Ist eigentlich egal, ob man über Nationalismus, Rassismus oder eben auch Fundamentalismus redet. Aber zuerst möchte ich vielleicht noch einen ganz kurzen Nebenpunkt machen, weil es klingt jetzt ja bisher alles, ich sage jetzt mal, für die durchschnittlichen ZuhörerInnen von Déjà-vu-Geschichte und Sekta, klingt das jetzt vielleicht alles erst noch ein bisschen bequem. So, ja, es gibt da eine gesunde Sicht auf die Dinge, die anscheinend schon ein Augustinus vor 1500 Jahren hatte, die wir heute, würde ich mal sagen, befürworten würden. Und es gibt da diese anderen Leute, die diese Dinge glauben und alle ein bisschen komisch sind. Und das Problem, und das werden wir später auch noch sehen, dass wir am Ende trotzdem alle anfällig sind für Denkweisen wie dem Fundamentalismus oder zumindest anfällig sein können, wenn die Voraussetzungen stimmen. Aber ja, gehen wir mal vielleicht zuerst in die Geschichte. Denn, wie du schon sagst, wir reden hier über eine ziemlich moderne Strömung. Und da muss man natürlich jetzt schon mal unterscheiden. Ich denke, auch wenn ich das jetzt nicht belegen kann, gab es wahrscheinlich oder ziemlich sicher einzelne Menschen, die auch schon vor dem 19. Jahrhundert einzelne oder vielleicht sogar eine große Anzahl der oben beschriebenen Glaubenssätze geteilt haben. Das mag es gegeben haben, aber als eine greifbare Ideologie, die halt auch irgendwo eine gewisse Massenbasis hat und eine gewisse Bewegungsstruktur hat, müssen wir in Wirklichkeit sogar ins 20. Jahrhundert gehen und wenn auch ins ganz frühe und da in die USA. Weil dort ist es jetzt erstmals der Fall, dass dieses Wort uns auch in der Form unterkommt und das auch nicht nur das Wort, sondern eben viele der Inhalte, die wir heute als fundamentalistisch greifen würden, da wirklich propagiert werden. Und das Ganze beginnt dort im Umfeld der, und ich finde dieses Wort furchtbar schwer zum Aussprechen, presbyterianischen Kirche. Irgendwie im Englischen Presbyterian ist viel einfacher, finde ich. Naja.
Ja, stimmt.
Die haben da im frühen 20. Jahrhundert jetzt erstmal nicht von kirchlicher Seite, also nicht institutionell, sondern einzelne Anhänger der Presbyterianer, haben sich da mit theologischen Lehren beschäftigt und haben in den frühen Jahren, also wirklich in den Nullerjahren des 20. Jahrhunderts, eine Schriftenreihe veröffentlicht. Die hieß in ihrer Gesamtschaft dann The Fundamentals, A Testimony to the Truth, also grob übersetzt die Grundlagen, ein Zeugnis für die Wahrheit. Und da haben wir jetzt ja auch erstmals eben, wie gesagt, diesen Begriff fundamental drin und haben den eigentlich zum ersten Mal so wirklich in dem Kontext, wie wir ihn heute eben auch verstehen. Wobei natürlich die deutsche Übersetzung Grundlagen schon zeigt, auch das Wort Fundamental ist natürlich ein sehr altes Wort. Aber ja, na, erstmals in dem Kontext. Ne? Ja, und prinzipiell hält das schon so grob, was der Titel halt verspricht. Ne? Die Autoren gehen da drin auf religiöse Grundlagen ein, die halt ja für sie wichtig sind in ihrer Religion oder in der Religion im Allgemeinen, wie sie sie gern sehen würden. Sie sprechen sich für eine Rückbesinnung auf eben diese Grundlagen aus und sind konsequenterweise dann gegen alle liberalen Tendenzen, öffnenden Tendenzen, die es in der Kirche zu der Zeit auch gegeben hat. Dazu kommen wir noch. Die zentrale Idee ist aber dabei jetzt eine, die jetzt eigentlich über die konkreten Inhalte hinausgeht, nämlich einfach, dass es absolute Wahrheiten gibt. Also das ist eigentlich die Grundidee. Es gibt eine absolute Wahrheit, der ist, hat man sich unterzuordnen. Und ganz wichtig, der haben sich auch Dinge wie die Wissenschaft und vor allem die Naturwissenschaft unterzuordnen. So. Das, wie gesagt, erscheint jetzt in einigen Ausgaben Anfang des 20. Jahrhunderts in dieser Schriftenreihe. Zuerst, kann man sagen, ist da der Einfluss sicher noch überschaubar. Aber was dann danach geschieht, zeigt dann eben schon recht deutlich die Wirkungsmacht, die diese Ideen für die Menschen damals, zumindest viele Menschen damals, schon gehabt haben und eben auch bis heute haben. Weil in Folge nimmt die Presbyterianische Kirche diese Grundsätze selbst direkt auf, und zwar auch schon im Jahr 1910. Da gibt es eine Generalkonferenz dieser Kirche in den USA. Und die nehmen jetzt einige Grundsätze, die in eben diesen Fundamentals da niedergeschrieben wurden, in ja die Grundfesten ihres Kirchenglaubens eben mit auf. Und da stellt sich jetzt die Frage so, was könnte da jetzt drinstehen? Na, haben wir da ganz radikale Grundsätze, was wollen die? Ne? Eine Bibel in jedem Kinderzimmer, öffentliche Steinigung Homosexueller, ich weiß es ja nicht. Aber tatsächlich ist das erstmal zu einem gewissen Teil gar nicht so sensationell. Also da kannst du jetzt sicher ein bisschen helfen. Es sind fünf Grundlagen, die sie da reinschreiben. Eine davon ist die Gottheit von Jesus Christus. Ich würde mal sagen, das ist jetzt abseits von Arianisten oder irgend sowas relativ anerkannt, ne? Und die Idee, dass halt eine Auferstehung natürlich stattgefunden hat und dass eine Wiederkunft bevorsteht. Wie weit weg in der Zukunft auch immer ist das, so hast du mir im Vorgespräch gesagt, auch mehr oder weniger akzeptiert, ne? Ja, und dann bleiben noch drei Punkte übrig, die ein wenig kritischer sind, ne?
Ja, und genau, also auch bei den anderen Sachen ist ja die Frage, also das, was du betont hast, würde ich auch nochmal unterstreichen, dass es ja nicht unbedingt drauf ankommt, was man jetzt festschreibt, sondern dass man es festschreibt. Also durch diese Festschreibung ja auch jegliche Diskussion darüber einfach abgelehnt wird. Dass überhaupt etwas gesagt wird, das ist einfach das und daran definieren wir uns und das ist die einzige Definition, die gilt. So. Und alle anderen Definitionen sind eben falsch. Also das ist sozusagen, was die machen, ist ja, wir sagen jetzt hier, was Christentum ist und so ist es. Punkt.
Genau, das ist nicht das, was ein Glaubensbekenntnis ist.
Genau, also gute Glaubensbekenntnisse lassen ja auch einen gewissen Spielraum noch frei. So. Also wo man dann sagt, da kann ich mich irgendwie wiederfinden und da lehne ich vielleicht manches auch ab oder hadere damit oder du würdest für mich anders verstehen, aber genau.
Genau, und andere können es anders verstehen und sind deswegen nicht gleich Ketzer und so, ne?
Ja, genau.
Die implizieren das zumindest, sagen wir es mal so, ne? Es ist also, das ist ganz wichtig, das ist halt schon eine andere Qualität. Aber es gibt eben auch konkrete Grundsätze, die halt doch, sagen wir mal, ein bisschen spicier sind. Ganz explizit nennen die diese Tatsache, dass die Bibel niemals irrt und im Glauben die höchste Autorität hat. Ich glaube, das ist die Wurzel vielen Übels, ne?
Ja, genau. Das ist auch, da würde ich sagen, wahrscheinlich letztlich der Hauptpunkt oder auf den lässt sich vieles reduzieren, weil diese Irrtumslosigkeit der Bibel eben auch nicht nur auf den Glauben bezogen wird, sondern auf alles, auch auf Naturwissenschaften. Das heißt, die Bibel ist das Buch, da finden wir alles drin. Wir brauchen nichts anderes außer der Bibel, um die Welt zu verstehen. So können wir es vielleicht auch sagen. Und das ist natürlich, hart. Ich sag's mal vorsichtig.
Ja, klar, ne? Und ist auch nicht ganz das Einzige, ne? Darauf werden wir immer wieder zurückkommen, aber dann gibt's eben auch diese absolute Idee, so Tod Jesu für die Sünden der Menschen. Sünden werden vergeben, du musst nur glauben, ist auch etwas, was diskutabel ist, ne?
Ja, gerade mit Blick auf die Ewigkeit dann sozusagen oder auf das Verständnis, wie komme ich in den Himmel? Also was hier festgehalten wird, ist sozusagen die Sühnopfertheologie, nennt man das. Und das heißt, du bist ein schlechter Mensch sozusagen, Jesus ist für deine Sünden gestorben und nur wenn du das annimmst, nur wenn du daran glaubst, während dieser Lebzeit, dann kommst du in den Himmel und alle anderen Wege führen straight to hell sozusagen. Also da steht jetzt nicht so da drin, aber das ist letztlich die Konsequenz draus. Dass die einzige richtige Deutung für den Tod Jesu ist, aus deren Sicht. Und das ist natürlich auch nicht kirchenhistorisch haltbar. Das ist schon biblisch nicht haltbar. Also es gibt in der Bibel schon, wir brauchen das jetzt nicht ausdiskutieren oder ausbreiten, aber es gibt schon in der Bibel unterschiedliche Ansätze, den Tod Jesu zu verstehen. Und das wird hier irgendwie dann einfach negiert. Und diese eine Strömung, die immer breit war, das Verständnis gab es immer, auch aber die wird hier einfach so fixiert sozusagen.
Ja, und ein letzter Punkt, und ich fasse es dann nochmal zusammen, dass man das vielleicht ein bisschen übersichtlich hat, ist dann noch auch, ja, zeugt halt auch davon, man muss es halt festzurren, ne? Sie sagen, die Jungfrauengeburt, die ist genau so zu verstehen, ne? Da gibt's keine andere Interpretation, sondern Maria war eine Jungfrau und hat trotzdem Jesus geboren, so.
Ja, und Wunder kommt da, glaube ich, auch noch mit rein, also diese Festhalten von Wunder sind faktisch alles so passiert, da merkt man natürlich so ein bisschen die, das, wogegen sie sich wenden, da kommst du wahrscheinlich auch noch drauf. Also diese Strömung, die eben das alles, dieses Bibelverständnis ein bisschen aufweichen wollen und da mit naturwissenschaftlichen Mitteln rangehen wollen und dann sagen, das ist vielleicht alles gar nicht so. Aber das ist natürlich das, wo die sich angegriffen fühlen und dann das jetzt hier fixieren wollen.
Fass nochmal ganz kurz zusammen. Also das sind so diese fünf Punkte, die 1910 jetzt in der presbyterianischen Kirche festgelegt werden und die sich an diesen fundamentalistischen Idealen der wenigen Jahre davor recht frei bedienen. Das ist eben diese Gottheit von Jesus Christus, seine Auferstehung und Wiederkunft, die Jungfrauengeburt, der Tod Jesu als für die Sünden der Menschen, einziger Weg in den Himmel und die Bibel ehrt nicht. So, das sind jetzt mal ein paar der Kernpunkte und vieles davon, wenn nicht alles, würde ich sagen, ist in heutigen fundamentalistischen und zumindest in Amerika evangelikalen Gruppen sicher noch einigermaßen bekannt. Im Jahr 1910 war das schon etwas ziemlich Radikales und Neues. Also im Kontext der Zeit ist jetzt nicht so selbstverständlich, dass man mit solchen Glaubenssätzen jetzt großartig um sich wirft, weil wir sind eigentlich, und du hast es gerade angesprochen, da mitten in einer Zeitenwende. Wenn man gerade den amerikanischen Kontext anschaut, ne? Das spiegelt sich zwar gewissermaßen auch in Europa, aber deutlich weniger prägnant. Dann haben wir ja da einige wichtige Phasen, was Glauben und Volksglauben im Großen und Ganzen anging, schon durchlebt in der Zeit. Wir haben in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts das sogenannte Second Great Awakening gehabt. Das war eine Zeit, die, ich schätze mal gerade auch für deinen Podcast, immer wieder eine interessante ist, weil einfach extrem viele religiöse Gruppen aufgekommen sind, neue Gruppen zu einem Teil auch, oft angeführt durch charismatische Prediger, also ja, eine sehr charismatische Bewegung halt, wo einzelne Personen auch viel Einfluss genommen haben. Und da geht ja viel drauf zurück, ne? Also Methodisten, viele Baptisten, die Presbyterianer selbst ja auch, ne? Also das ist alles in der Zeit zu suchen.
Zeugen Jehovas.
Genau, Zeugen Jehovas, Adventisten, Mormonen.
Genau, alle, ja.
Also wirklich eine ganz große Anzahl an Gruppen einfach, ne? Das hat alles so, grob bis so 1840, 50 rum, war das eine wirklich große Welle, ist dann aber auch nicht gleich abgeschwappt. Ne? Also das ging auch in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts noch weiter. Es gab dann auch ein sogenanntes Third Awakening, da glaube ich dann im Engeren auch tatsächlich die Zeugen Jehovas dann so richtig groß werden. Aber was jetzt eben wichtig ist, ist, dass in ganz vielen anderen und teilweise sogar denselben protestantischen Kirchen in den USA, wie in genau der gleichen Zeit, vor allem in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, eben auch eine zunehmende Liberalisierung, Modernisierung und Öffnung sehen. Eben weg von so charismatischen Ideen und hin zu einem freieren Verständnis einerseits von Kirchenzugehörigkeit, andererseits aber auch von Glaube und von solchen Grundsätzen, wie wir sie jetzt gerade besprochen haben. Und das ist ja letztendlich die Bewegung, gegen die sich die Fundamentalisten, die Frühen der Zeit damals ja gestellt haben. Ja. Also das ist dieser Kampf, worum es hier ging, ne? Und deswegen haben die es so wichtig gefunden, diese Grundlagen auf Papier zu bringen. Das ist in der Zeit tatsächlich dann auch schnell gewachsen, muss man jetzt schon sagen. Also es gab da offensichtlich schon einen Markt dafür, wenn man so nennen will. Über die nächsten, eigentlich nur 10 Jahre, so bis 1920 rum, haben sich fundamentalistische Strömungen zuerst in der presbyterianischen Kirche, dann aber auch breiter, eigentlich mal über die gesamten USA mehr oder weniger ausgeweitet. Es gab immer mehr Gemeinden, die Teile oder all diese Ideen geteilt haben. Aber man muss auch da wieder sehen, gleichzeitig haben halt auch die liberaleren Kirchen immer mehr AnhängerInnen gefunden. Also wir haben generell eine Zeit, wo Kirchenzugehörigkeit wieder zunimmt. Ja, und diese zwei Blöcke, die da jetzt langsam entstehen, die stehen sich spätestens ab den 1920er Jahren wirklich sehr deutlich gegenüber. Und da möchte ich jetzt einfach, um den historischen Block zu beenden, noch ein Event herausziehen, das vieles von dem sehr deutlich macht und obendrein finde ich einfach ein recht lustiges Beispiel ist, nämlich den sogenannten, wie er damals schon genannt wurde, Affenprozess von Dayton.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Eigentlich war es der Scopes-Prozess, benannt nach dem Angeklagten, einem Herrn Scopes, aber naja, Affenprozess, wie gesagt, war damals durchaus schon recht geläufig. Und eigentlich war das, wie gesagt, ein recht einfacher Gerichtsprozess. Wir sind da im Jahr 1925 in Tennessee, in einem kleinen Ort namens Dayton. Ich bin da wirklich wenige Kilometer dran vorbeigefahren übrigens im September, hab's aber einfach nicht gewusst. Hätte ich mal hinschauen können.
Aber da gibt es wahrscheinlich auch nichts mehr zu sehen heute, oder?
Ich glaube, da gab es auch damals wenig zu sehen. Also die hatten damals keine 2000 Einwohner.
Ja, aber es war ja, da sind ja viele gekommen zum den Prozess beobachten. Es war ein heißes Spektakel.
In den Wochen war einiges los. Ja. Prinzipiell war es jetzt erstmal so, da war eben der namensgebende John Thomas Scopes, der war hier angeklagt. Das war ein Lehrer. Und angeklagt war er deswegen, weil er im selben Jahr, Anfang 1925, als Lehrer an einer öffentlichen Schule die Evolutionstheorie gelehrt hat. Und das Problem dahinter war jetzt eben das, dass der Bundesstaat Tennessee mit Start dieses Jahres und durchaus übrigens direkt durch Einwirken von Fundamentalisten ein Gesetz erlassen hat, das eben genau das untersagt hat. Also es war so, was echt ziemlich krass ist, wenn man denkt, das ist jetzt ziemlich genau 100 Jahre her, dass Lehrinhalte nicht der biblischen Schöpfungsgeschichte widersprechen dürfen.
Das ist eine Ansage, ne?
Ist eine Ansage und na gut, allzu weit sind gewisse Teile der USA auch heute davon.
Auch heute, genau, wollte ich gerade sagen, das ist jetzt mit Blick auf die USA nicht so unvorstellbar.
Ja, traurig. Damals tatsächlich war das etwas ziemlich Neues. Also Tennessee war einer der ersten Staaten, es haben insgesamt aber sogar in den Südstaaten, es gab nur drei, die auf Staatsebene so ein Gesetz hatten und die sind alle in den 60er Jahren wieder gefallen. Also das war schon auch damals ein ziemlich radikaler Move so.
Wobei man auch sagen muss, also die Evolutionstheorie war ja damals auch noch nicht so gefestigt wie heute.
Ja, absolut. Wobei man natürlich auch sagen muss, das Gesetz hatte die Evolutionstheorie gar nicht genannt, ne?
Ja.
Das Gesetz hat halt gesagt, es darf nicht der biblischen Schöpfungsgeschichte widersprechen. Genau. Von dem ist es auch fast ein bisschen egal, was genau man dann lehrt. Wenn es nicht der Schöpfungsgeschichte entspricht, dann ist es nicht erlaubt, ja.
Es wird ja dieser schöne Maßstab. Die Bibel ist der Maßstab, an dem es gemessen wird, ja.
Ganz genau, ja. Und zwar wörtlich gelesen.
Genau.
Ja. Es ist genauso wie halt diese Idee, dass die Welt 5000 Jahre alt ist, weil ist halt so, ne? Oder 7000 ja. Oder was auch immer es ist, ne?
6000, glaube ich, Hammer.
Ja. Ja,
ist auch egal. Stimmt halt eh nicht, gell, aber.
Es ist ja wurscht, ne? So. Auch dieser Prozess, das war jetzt nicht so, sagen wir mal, da war jetzt nicht irgendwie ein Lehrer, der hat heiß an die Evolutionslehre geglaubt und wurde jetzt hier zum Opfer gemacht, sondern das Ganze war auch wirklich sehr amerikanisch, muss man fast sagen, von vorne bis hinten durchgeplant. Also dieser John Scopes, der hat das nämlich ganz absichtlich gemacht, hat dieses Gesetz abgelehnt und hat dann absichtlich kurz nach Erlassen des Gesetzes eben die Evolutionslehre dann unterrichtet. Und dann hatte er noch einen Freund und einen Eingeweihten, der ihn daraufhin auch angezeigt hat, dass das Ganze eben vor Gericht landet. Er hat auch dann Kontakt zu so einer Zivilrechts-, heute würde man sagen NGO gehabt, die hat die Prozesskosten dafür übernommen. Und das alles war eben der Versuch, jetzt schnellstmöglich das Gesetz vor Gericht zu bringen und damit das Gesetz zu Fall zu bringen. Das war wirklich von Anfang an auch die Idee dahinter. Was jetzt aber darauf folgt, ist aber dieses sprichwörtliche Affentheater. Ne? Also ich habe es jetzt schon gesagt und du hast es schon angedeutet, Dayton ist eine Kleinstadt, hat nicht mal 2000 EinwohnerInnen und an diesen Prozesstagen kommen da an die 3000 Menschen von außen dazu. Also insgesamt sind dann da statt, ich glaube 1800 oder was, sind da dann 5000 Menschen vor Ort. Krass. Quer durch, ne? Richtig viele Journalisten einerseits, die dazu berichtet haben, weil es halt schon ein aufsehenerregender Prozess einfach war. Aber da sind auch ja Prediger aller Couleur hingegangen und haben dann auf den Straßen da irgendwie gepredigt. Und es gab eben Leute, die dort dressierte Affen vorgeführt haben. Das war wohl so eine medienwirksame Idee, weil, naja, Evolutionstheorie wurde oft irgendwie mit dem Verweis auf Affen ja quasi niedergemacht oder für lächerlich erklärt und so. Und all das war natürlich dann wieder für die Medien, die, wie gesagt, da massenhaft vor Ort waren, ein recht gefundenes Fressen. Daher dann auch der Spitzname. Jetzt kann man sagen, die Wirkung war schon recht stark durch eben diese Berichterstattung. Der Prozess selber und sein Ausgang sind eigentlich ziemlich unspektakulär. John Scopes verliert den Prozess tatsächlich, weil, ja, das Gesetz sagt ja tatsächlich das und er hat tatsächlich dagegen verstoßen.
Er hat gegen Gesetz verstoßen, ja, das ist auch.
Er wird zu einer Zahlung von $100 verurteilt, wobei er das am Ende auch nicht zahlt. Da gab es irgendwelche Prozessfehler, also ist jetzt auch beside the point so. Aber was halt eben das Wichtige an dem ganzen Ding ist, ist, dass durch diese Medienberichterstattung der Prozess wirklich in weiten Teilen der USA für einige Furore gesorgt hat. Und vor allem hat er eine Sache auch für Furore gesorgt, weil da wurde auch ein fundamentalistischer Vertreter, sage ich jetzt mal, ins Kreuzverhör genommen, was dann die Presse ziemlich ausgeschlachtet hat. Der hat sich da scheinbar in einige Widersprüche ziehen lassen, als er nach dem eben Alter der Erde befragt wurde. Also anscheinend hat er sich da einigermaßen blamiert. Das wurde dann abgedruckt und ja, in vielen, sagen wir mal, kritischeren Kreisen, die den Fundamentalisten da gegenüberstanden, wurde das halt einfach dann als Beweis für die Lächerlichkeit dieser immer noch recht neuen Bewegung auch hergenommen. Aber gut, es ist ja auch dann im Endeffekt irrelevant, weil mit diesem Prozess und allgemein mit allem, was bis dahin war, hat der Fundamentalismus trotzdem jetzt in die Mitte, vielleicht nicht der Gesellschaft noch, aber der gesellschaftlichen Diskussion geschafft. Und es ist jetzt mehr als deutlich, dass das Ganze trotz allem bei weitem kein Nischenprogramm mehr ist. Und damals, wie auch eben heute noch, war der Fundamentalismus doch ein für viele, würde ich sagen, interessantes Angebot. Und ist dann in den Jahren darauf auch immer weiter in, wie es dann ja dann bald war, evangelikalen Kreisen, evangelikalen Kirchen und so weiter verbreitet worden, bis zum heutigen Stand, wo es einfach einen Wildwuchs an Kirchen gibt, die in unterschiedlichen Abstufungen fundamentale Grundsätze teilen und eben auch propagieren.
Und spannenderweise auch immer gibt es solche Wellen, also wie jetzt da, wie es du jetzt ausführlich beschrieben hast, gegen diese Liberalisierung. Man merkt das in den 60er, 70er Jahren dann wieder, wo dann auch in der Theologie so eine sehr liberale Theologie nach dem Zweiten Weltkrieg auch prominent wird, auch in Deutschland, durch bestimmte Vertreter, die eine sogenannte Entmythologisierung vertreten. Das heißt, die gerade nochmal auf diese Wundergeschichten zum Beispiel blicken und sagen, also das gibt so einen berühmten Ausspruch von Rudolf Bultmann, man kann nicht eine Glühbirne benutzen und gleichzeitig an die Wunder des Neuen Testaments glauben oder so irgendwie, das ist jetzt paraphrasiert wiedergegeben. Also und das sind natürlich nochmal solche Angriffe, die nochmal dazu führen, dass wieder diese fundamentalistischen Tendenzen nochmal stark werden. Also das finde ich immer ganz spannend, dass nicht nur der Grundursprung des Fundamentalismus sozusagen aus dieser Gegenbewegung kommt, sondern immer wieder, wenn es solche Angriffe, vermeintliche Angriffe, mit den Anführungszeichen hören, gibt auf den Glauben, auf bestimmte Glaubenssätze, dann erstarkt auch wieder dieses fundamentalistische Denken als Gegenbewegung. Also merkt man, wie gesagt, 60er, 70er Jahre, merkt man, finde ich, jetzt tatsächlich auch gerade aktuell wieder. Also es gibt jetzt in der evangelikalen Szene in Deutschland, das ist jetzt eine Wahrnehmung meinerseits, das habe ich jetzt nicht nachgeforscht alles, aber auch nochmal so eine Tendenz, dass sich so ein liberalisierender Glaube oder so ein bisschen freierer Glaube breit macht durch bestimmte auch Podcast-Angebote, muss man sagen. Und es führt auf der anderen Seite wieder dazu, dass solche Typen wie Olaf Latzel zum Beispiel starken Zugang haben und auch noch ein paar andere, die sein Bibelverständnis auch teilen, weil das eben wieder so eine Gegenbewegung ist und sagt, wir müssen uns zurückbesinnen, wir dürfen diese Grundüberzeugung nicht sausen lassen sozusagen. Also das ist was sich durchzieht bis heute und das finde ich eigentlich auch sehr spannend.
Ich würde das sogar noch ein bisschen erweitern, ne, weil es ja nicht nur innerkirchlich ist oder ich sage jetzt mal, dass halt ein liberalerer Glauben immer wieder für fundamentalistische Strömungen als Gefahr gesehen wird, sondern natürlich auch die Säkularisierung an und für sich Angriff immer wieder genommen wird. Und ich glaube, das sehen wir in den USA aktuell. Ich glaube, dass sehr aktuelle Strömungen, also in diesem, sagen wir mal, evangelikal geprägten, aber politisch ausgerichteten Kreisen, ne, zum Beispiel Christian Nationalists, so ganz absurde Sachen, ne, das ist ja vor allem dadurch getrieben, dass man sich ja fast schon in die Ecke gedrängt fühlt durch eine sich säkularisierende Gesellschaft, gar nicht so sehr durch liberale Christen und Christinnen.
Ja, auf jeden Fall, das spielt natürlich auch mit rein. Genau, also es geht nicht nur innerchristlich, sondern das geht auch gesamtgesellschaftlich. Und man könnte die These noch weiterspinnen, auch sagen, dass sich gerade diese Verhärtung auch fundamentalistische Tendenzen in anderen Ideologien, Stichwort Verschwörungsmythen oder sowas, dass das eben auch darauf zurückzuführen ist, dass man sich selber angegriffen fühlt und dass eine Gegenbewegung ist gegen diese zunehmende Pluralisierung sozusagen, die manchen Leuten Angst macht. Um es mal vorsichtig zu sagen. Also ja. Jetzt nur angedeutet, wie gesagt, aber das könnte man durchaus, glaube ich, auch als These vertreten. Ja, und dann ist natürlich die Frage, die du jetzt angesprochen hast, was ist denn, oder was jetzt auch so schon ein bisschen durchgeschwungen ist, das ist natürlich was, wo man sehr häufig hört, ja, Evangelikale sind doch alles Fundamentalisten. Und das ist nicht korrekt. Also das muss man schon auch mal sagen, dass das eine starke Verkürzung ist. Kleiner Spoiler, ich werde im Sektor-Podcast in ein paar Wochen eine Folge rausbringen zum Thema Evangelikalismus mit einem, der sich richtig gut auskennt. Den habe ich als Gast eingeladen. Also freut euch da drauf, wenn ihr da Lust drauf habt.
Und für alle Déjà-vu-HörerInnen ist das natürlich in den Shownotes verlinkt.
Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, Déjà-vu-HörerInnen, ihr seid so fundamentalistisch, ihr braucht das nicht so. Ihr hört keinen Sekt.
Ja, wir sind ja ein Kult.
Genau, ihr seid ja ein Kult, ein Ralf-Kult. Nein, Spaß. Da muss man sich erstmal fragen, was sind denn Evangelikale und Evangelikale? Ich mache das jetzt mal nur ganz kurz, weil das soll jetzt auch nicht zu groß werden. Haben im Prinzip vier Grundüberzeugungen, die man beschreiben könnte, nämlich, dass sie auch die Vertrauenswürdigkeit der Bibel hochhalten, dass sie auch dieses Versöhnungswerk Christi am Kreuz, also diese Sühnetheologie auch hochhalten, was du schon genannt hast, und dass sie die Notwendigkeit einer persönlichen Bekehrung sehen. Also es reicht nicht irgendwie Namenschrist, ist da oft ein Wort, das man hört. Also man muss nicht nur der Kirche zugehören, sondern man braucht ein persönliches Bekehrungserlebnis. Und dann spielt eine wichtige Rolle noch der aktive Einsatz zur Ausbreitung des Evangeliums, also schlicht Mission. Das sind so die vier Punkte, die auch Evangelikale von sich selbst sagen, das ist uns wichtig. Also da gibt es durchaus auch Bücher, die das als Selbstbeschreibung irgendwie so darlegen. Jetzt ist aber der entscheidende Unterschied, dass Evangelikale nicht per se jeglichen Dialog verweigern über diese Dinge. Also die haben noch eine Offenheit in der Regel, und das ist, findet man in Deutschland auch in vielen evangelikalen Gemeinden. Die sind nicht per se, das ist die einzige Wahrheit und das ist und nichts anderes. Sondern jetzt gibt's einen Theologen, Thorsten Dietzheister, das ist übrigens der, der bei Sektas sein wird in ein paar Wochen, der sagt, also Evangelikalismus wird dann zum Fundamentalismus sozusagen, wenn noch drei Dinge hinzukommen. Nämlich erstens, die Unfehlbarkeit der Bibel wird für alle ihre Aussagen festgeschrieben, naturwissenschaftliche, historische oder literarische Fragen. Also es ist genau das, was wir vorhin hatten mit dieser Inerrancy, Unfehlbarkeit der Bibel. Wenn moderne Naturwissenschaften zweitens und Geschichtswissenschaften grundsätzlich unter Ideologieverdacht gestellt werden, wenn es zu Spannungen mit dem traditionellen christlichen Weltbild kommt. Das ist ein zweiter Punkt. Und dann drittens, wenn man seinen eigenen Absolutheitsanspruch nicht mehr relativieren kann, sondern wenn man im Gespräch mit anderen immer nur die eigene Sicht durchsetzen will und sagen will, das ist die einzig legitime Sicht, also dieses exklusivistische Denken sozusagen. Wenn diese drei Dinge vorkommen, dann kann man mit Blick auf Evangelikalismus auch von Fundamentalismus reden. Das ist aber bei weitem nicht überall der Fall.
Und da kann man natürlich jetzt schon auch kurz den Querverweis machen, zumindest der letzte Punkt, der sehr zentral, dass eben Fundamentalismus auch nicht nur im Religiösen existiert. Einfach, ich glaube, ich habe jetzt so beim Zuhören mir schon wieder gedacht, ah ja, Moment mal, das erinnert mich ja teilweise doch auch an die politische Diskussion.
Auf jeden Fall. Und da kommen wir, glaube ich, nachher auch nochmal drauf, wenn es dann um die Denke geht, sozusagen das Religionspsychologische, dass das nicht begrenzt ist auf Religion und Evangelikalismus. Spannend ist aber natürlich, ist der Evangelikalismus davon nicht gefeit, weil eben diese Tendenzen alles schon irgendwie angelegt sind, und wir haben es ja auch gehört, das ist irgendwie schon auch da in diesen Grundbekenntnissen, man darf es eben nicht so überbetonen, dann wird es halt fundamentalistisch sozusagen. Und Thorsten Dietz, ich zitiere diesen Satz, weil er es auf den Punkt bringt, schreibt in seinem Buch über Evangelikalismus: Fundamentalismus ist radikalisierter Evangelikalismus, ideologisch entgrenzt und sozial kämpferisch. Also Fundamentalismus ist eine radikale Spielart von Evangelikalismus, wenn man es jetzt auf christliche Theologie bezieht sozusagen. Jetzt machen wir vielleicht mal den Sprung hin in das bisschen Religionspsychologische. Vielleicht einfach so viel in aller Kürze: Religionspsychologie hat zum Gegenstand sozusagen, sich anzugucken, was macht denn Religion mit Menschen und mit der Psychologie von Menschen. Also welche Auswirkungen hat Religion, könnte man vielleicht ganz kurz sagen, auf ja, auf das Individuum und dann sozialpsychologisch gesagt auch auf natürlich soziale Gruppen. Und zwar ergebnisoffen. Also da geht es nicht irgendwie drum, auch wenn der Begriff Religionspsychologie vielleicht suggeriert, man tut das aus einer religiösen Perspektive. Nee, es ist tatsächlich ein wissenschaftlicher Ansatz, der erstmal sagt, wir gucken da drauf, was zum Beispiel, also ein Beispiel wäre, was macht denn Gebet mit einem Menschen? Und dann kann man sagen, das hat positive Auswirkungen oder das hat negative Auswirkungen. Das müssen eben Studien dann zeigen, die auch wissenschaftlichen Kriterien dienen, beziehungsweise genügen. Also es ist eine Spielart der psychologischen Wissenschaft sozusagen, die sich mit Religion beschäftigt. Und man kann sagen, dass aus psychologischer Sicht ein fundamentalistisches Weltbild grundlegende menschliche Bedürfnisse befriedigt. Nämlich, ich nenne mal vier jetzt an der Stelle oder ja vier oder fünf, also zum einen das Streben nach Lebenssinn ist sowas, was jeder, glaube ich, irgendwie hat. Welchen Sinn hat mein Leben? Das wird durch Fundamentalismus befriedigt. Dann das Bedürfnis nach Kontrolle. Das ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig, auch mit Blick auf Verschwörungsmythen und so, merkt man da. Also ich will auch irgendwie ein Stück weit kontrollieren, was um mich rum passiert, oder will das Gefühl der Kontrolle haben. Das Kohärenzgefühl wird befriedigt, also da vielleicht zusammen mit dem Gefühl der Eindeutigkeit. Also es hat irgendwie alles eine Kohärenz um mich rum, es ist stimmig, es macht auch einen Sinn, und das positive Selbstwertgefühl. Das ist auch so ein Punkt, der stark durch Fundamentalismus befriedigt wird. Und das wird zwar auch von einem nicht-fundamentalistischen Glauben befriedigt, also das ist was man religionspsychologisch sagen kann, es sind Dinge, die Religion allgemein befriedigt, worauf Religion allgemein anspringt sozusagen, aber von einem Fundamentalismus nochmal in einer deutlich stärkeren Weise, weil es eben diese Eindeutigkeit gibt, diese Absolutheit und diesen exklusivistischen Glauben, der eben im Vordergrund steht und der diese Gefühle, Bedürfnisse einfach stark befriedigt. Und das finde ich ganz spannend, dass man deswegen sagen kann, dass Fundamentalistinnen psychologisch eigentlich sehr stabile Persönlichkeiten sind. Und das sind keine labilen Persönlichkeiten, sondern sehr psychologisch stabile Persönlichkeiten, die stehen fest in ihrem Leben, die wissen, was sie wollen, so ein bisschen, weil eben diese Bedürfnisse so stark von diesem Fundamentalismus befriedigt werden. Heißt natürlich nicht, dass das gut ist, denn Fundamentalismus hat natürlich auch negative Auswirkungen, sowohl für einzelne Personen wie auch für die soziale Umgebung, wenn man es dann sozialpsychologisch betrachtet. Da würde ich nochmal vier Merkmale, die ich gerne daneben stellen würde, eigentlich zu dem, was du als Definition ganz am Anfang gemacht hast, was man jetzt aus der Religionspsychologie als vier Merkmale des Fundamentalismus herausarbeiten könnte. Nämlich, dass erstens die eigenen, also das doppelt sich jetzt vielleicht auch ein bisschen, weil die Definition der Bundeszentrale kommt ja auch nicht aus dem Nichts.
genau. Ja, ich schätze.
Also, dass die eigenen Glaubenslehren die fundamentale, essentielle und irrtumslose Wahrheit über die Menschheit und das Göttliche bzw. Gott beinhalten, ist so das erste Merkmal. Das zweite wäre, dass diejenigen, die dieser Wahrheit nachfolgen, eine besondere Beziehung zum Göttlichen haben. Und das dritte wäre, die Wahrheit muss auch heute noch befolgt werden, eben durch unveränderliche Praktiken der Vergangenheit. Das ist das, was du auch gesagt hast, diese Traditionen oder diese Überlieferungen, die einfach fest gelten und die dürfen auch nicht verändert werden. Und dann viertens, und da wird es dann auch richtig problematisch, glaube ich, dass diese Wahrheit anderen bösen Mächten gegenübersteht, die auch bekämpft werden müssen.
Da kommt der Dualismus.
Da kommt ein ganz starker Dualismus mit rein, genau. Also der ist eigentlich nicht zu vermeiden. Exklusivismus und Dualismus sind Dinge, die im Fundamentalismus ganz, die wesenseigen sind beim Fundamentalismus, kann man vielleicht sogar sagen. Und also man kann vielleicht zusammenfassend sagen, im Kern des Fundamentalismus steht, dass man das eigene bewahrt und gegenüber dem Fremden verteidigt. Und zwar in einer Haltung der universellen Geltung. Also es geht darum, dass der Anspruch ist, das muss für jeden gelten. Das gilt nicht nur für uns als kleine Gruppe, sondern das gilt für jeden. Das ist auch so ein wichtiger Anspruch, den der Fundamentalismus mit sich bringt. Da finde ich jetzt ganz spannend, wenn man drauf schaut, was da im Gehirn passiert sozusagen, oder was da in der Denke von FundamentalistInnen passiert. Es ist nämlich nicht so, dass es im Fundamentalismus nur um eine wörtliche Auslegung der heiligen Texte geht. Das hatten wir jetzt auch schon im Verlauf unseres Gesprächs. Bibelfundamentalismus, also die wörtliche Auslegung von der Bibel. Das Ganze ist aber ein bisschen komplexer. Denn der heilige Text, also jetzt in dem Fall die Bibel, das ist naturgemäß bei mir als christlichem Theologen steht halt die Bibel, beschäftige ich mich viel damit, deswegen ist das auch mein Referenzpunkt jetzt sozusagen. Die Bibel, der heilige Text, der steht im Zentrum als absolut verbindliche Wahrheit, aber es wird eben nicht alles immer nur wortwörtlich verstanden. Wenn man sich anschaut, wie Fundamentalisten auch biblisch argumentieren, dann können die schon auch sagen, ja, eine bestimmte Stelle ist irgendwie symbolisch oder die ist jetzt nicht wörtlich zu nehmen. Allerdings ist der Grund, warum sie das tun, innerbiblisch sozusagen. Also, um das mal auszuführen, der Text wird als selbsterklärend verstanden. Wenn es in der Bibel zum Beispiel Stellen gibt, die andere Bibelstellen als symbolisch auslegen, dann sagen Fundamentalisten, ah ja, das macht ja der Text selber sozusagen, kann man symbolisch verstehen. Wenn das nicht der Fall ist, dann wird es wörtlich verstanden. Also, der Text, die Bibel in dem Fall, enthält nach einem fundamentalistischen Verständnis sowohl die absoluten Wahrheiten, die als unverrückbar gelten, als auch die Interpretationen dieser Wahrheiten. Es steht mir als Mensch, sagen diese Menschen sozusagen, nicht an, das zu interpretieren, was da steht, sondern das macht die Schrift selber, das macht die Bibel selber.
Wo es nötig ist, ist es schon interpretiert. Und wo es nicht interpretiert wurde in der Bibel, ist es auch nicht nötig.
Genau. Und das ist natürlich absurd, weil jedes Textlesen, also schon wenn ich einen Text übersetze, interpretiere ich ihn. Also da brauchen wir jetzt auch nicht weiter drauf eingehen, aber dass jeder, der die Bibel liest und irgendwie versucht zu verstehen, was da steht, interpretiert die Bibel. Da kommst du gar nicht drum rum, auch als Fundamentalist nicht.
Ja, deswegen heißen Dolmetscher im Englischen Interpreter, ne?
Genau, eben. Also danke für die Ergänzung. Das passt wunderbar. Das zeigt die englische Sprache sehr deutlich, was Phase ist sozusagen. Und Fundamentalistinnen sagen eben jetzt, das Hinzuziehen externer Quellen ist überhaupt nicht nötig. Und sie kapseln ihr Denken sozusagen komplett ab von externen Quellen, könnte man vielleicht sagen. Deswegen heißt dieses Modell in der Religionspsychologie, das ist irgendwann 2005 entstanden, das Modell der Intratextualität. Also intra heißt innerhalb des Textes. Und es gibt nur einen intratextuellen Dialog zwischen der fundamentalistischen Person und der Heiligen Schrift sozusagen. Es wird nichts Externes zugelassen. Sei es Naturwissenschaft oder sonst was, gilt nicht. Brauchen wir nicht. Wir haben die Schrift. Ja. Es ist also eine geschlossene, objektive Realität, in der diese FundamentalistInnen verankert sind. Und dann ist es spannend, dass aus dieser Realität heraus alles andere in der Lebenswelt, im Alltag, wird damit in Beziehung gesetzt. An dieser einen Norm wird eben entschieden, was gut und böse ist, immer aus der Perspektive dieser absoluten Wahrheit, die feststeht. Und da ist es jetzt auch wieder ganz spannend. Wenn man sich das anschaut, gibt es auch Abstufungen in den Glaubensinhalten von FundamentalistInnen. Es gibt absolute Wahrheiten, die unverrückbar gelten, die nicht hinterfragt werden dürfen. Es gibt aber auch periphere Glaubensinhalte, die sich dann wieder durch auch Erfahrungen oder so ändern können, wo dann doch externe Quellen irgendwie eine Rolle spielen können. Anders als bei den absoluten Wahrheiten, weil das ist, wie gesagt, das geschlossene System mit der Heiligen Schrift. Allerdings müssen auch, ich mache es gleich noch ein Beispiel, das klingt jetzt sehr abstrakt, ich mache es gleich noch konkreter, aber ich möchte erst kurz die Theorie dahinter sozusagen mal deutlich machen. Auch diese anderen Glaubensinhalte, die müssen mit der absoluten Wahrheit letztlich in Einklang gebracht werden, beziehungsweise definieren sich aus hier heraus, aber da gibt es Spielräume. Also, ich mache das jetzt konkret, ganz konkret bei den Zeugen Jehovas. Die haben ein fundamentalistisches Bibelverständnis, wenn man sich die Zeugen Jehovas anschaut, die legen auch ganz viel mit Bibelstellen aus. Also die machen genau das, was ich gerade gesagt habe. Hier in Jesaja steht irgendwas, das legt ein Matthäus-Vers aus. Hier im Römerbrief steht irgendwas, das legt ein Mose-Vers aus oder was weiß ich was. Also diese Querverweise in der Bibel, die Bibel legt sich selbst aus, ganz groß bei den Zeugen Jehovas. Jetzt ist es aber so, Zeugen Jehovas lehnen zum Beispiel nicht grundsätzlich Medizin oder medizinische Forschung ab, weil das ist sozusagen ein peripherer Glaubensinhalt, das berührt ihre absoluten Wahrheiten nicht unbedingt. Anders ist es bei einem Punkt der medizinischen Forschung, nämlich bei den Bluttransfusionen. Da gerät die medizinische Forschung mit deren fundamentalistischem absoluten Bibelverständnis in Widerspruch. Also da merken die plötzlich, da passt es nicht mehr. Ich kann akzeptieren, dass ich zum Beispiel eine Kopfschmerztablette nehmen muss gegen Kopfschmerzen. Das geht. Widerspricht nicht meiner absoluten Wahrheit. Allerdings gibt es Bibelverse, die fundamentalistischen Zeugen Jehovas so verstehen, dass man keine Bluttransfusionen geben darf, dass man kein Blut konsumieren darf sozusagen. Und deswegen lehnen sie Bluttransfusionen ab, weil das was ist, was sie aus ihrer absoluten Wahrheit heraus nicht mit ihrer absoluten Wahrheit sozusagen in Einklang bringen können. Also macht das Sinn?
Ja, also ich versuche mal zusammenzufassen oder wiederzugeben, korrigiere mich. Also ich verstehe es so, dass wenn es etwas im als absolute Wahrheit verstandenen Text, im Falle Zeugen Jehovas ist das die Bibel, gibt, das ja ein modernes Problem beschreiben kann, dann gilt die absolute Wahrheit im Text. Wenn es ein modernes Problem gibt, wo es auch mit einiger Anstrengung nichts in der Bibel zu finden gibt, dann kann es akzeptiert werden zusätzlich und neben der absoluten Wahrheit.
Genau. Ist das richtig? Ich glaube, das so kann man es gut zusammenfassen. Als anderes Beispiel ist Kreationismus. Da ist es auch ganz klar, nicht jede kreationistisch-fundamentalistische Gruppe lehnt jetzt komplett die Wissenschaft an allen Punkten ab. Die können auch sagen, ja, in der Chemie oder so, da gibt's diverse Dinge, die akzeptiere ich. Solange die nicht eben mit dieser Schöpfungs-, also sowas wie Evolutionstheorie wird dann eben rigoros abgelehnt, weil das komplett dem biblischen Befund, wie sie ihn verstehen, widerspricht. Dann fragt man, was ist die Alternative? Also natürlich gibt es eine Alternative, das wäre eine nicht fundamentalistische Umgang mit der eigenen Weltsicht, wäre dann das Modell der Intertextualität, das ist der Gegenpunkt dann sozusagen. Das heißt, die eigenen Wahrheiten verstehe ich als relativ, nicht als absolut, und es gibt eine gewisse Veränderung, oder es gibt eine Veränderungsbereitschaft. Ich kann einfach, also Augustinus ist ein gutes Beispiel, den ich vorhin zitiert habe. Wenn es neue Erkenntnisse gibt, dann ändere ich mein Denken, dann passe ich das eben an. Und da ist eben dann die Bibel jetzt in dem Fall oder der Heilige Text jeweils eben nur ein Bezugspunkt unter mehreren. Und entscheidend ist dann eben, dass ich einen inneren Dialog zwischen eben der Bibel, der Person und mehreren Bezugspunkten habe, dass ich auch historische Wissenschaft oder Naturwissenschaft mit einfließt. Und das Ganze ist so ein durchlässiges System. Wenn also zum Beispiel, um es auch nochmal konkret zu machen, ein Fundamentalist, Fundamentalistin nur biblische Bezüge zur Auslegung der Bibel wiederum zulassen kann, könnte ein Nicht-Fundamentalist auch historische, also so wie ich es jetzt bin zum Beispiel, auch historische, archäologische, literaturwissenschaftliche Erkenntnisse heranziehen und sagen, das fließt dann in meine relative Wahrheit eben mit ein. Ich kann erkennen, dass es, was Fundamentalisten auf gar keinen Fall tun in aller Regel, dass es verschiedene Textgattungen in der Bibel gibt. Dass zum Beispiel die Schöpfungsgeschichte gar keine naturwissenschaftliche Beschreibung sein will, sondern das ist ein Mythos, ein Schöpfungsmythos. Eine ganz andere Textgattung, die uns gar nichts über Naturwissenschaft sagen will. Oder dass zum Beispiel, wenn jetzt man sich anschaut, wie hat das Volk Israel damals das Land Kanaan eingenommen? Das wird sehr deutlich in der Bibel beschrieben und es gibt archäologische Erkenntnisse, die uns heute wissen lassen, das kann so nicht gewesen sein. Also das ist einfach auch viel stilisiert in der Bibel und einfach anders dargestellt, als es historisch, archäologisch nachweisbar ist. Und da würden Fundamentalisten sagen, nee, das geht gar nicht. Die Bibel sagt es so, Punkt. Und ich sag halt, ja, die Bibel sagt halt, hat eine andere Perspektive auf die ganzen Sachen. Die hat nicht den Anspruch, das historisch korrekt in unserem Sinne zu beschreiben, sozusagen. Also auch da, da ist es dann eben so, dass diese relative Wahrheit, die einzelne Person hat, durchlässig ist für solche Ansätze. Und eben auch, dass auch die äußere Lebenswelt meine absoluten oder meine relativen Wahrheiten beeinflusst. Also dass quasi das Ganze ein wechselseitiger Prozess ist, ein durchlässiger Prozess, und das ist eben genau der Unterschied zu diesem Fundamentalismus, wo alles nur in eine Richtung geht, nämlich von der absoluten Wahrheit aus hin nach außen in meine ganze Lebenswelt.
Ja.
Genau. Und da fand ich, ist nochmal ein Bild, wie man es vielleicht nochmal prägnant zusammenfassen kann. Wenn man jetzt auch über die christliche Perspektive rausgeht, über die christliche Theologie, ich habe das Bild in einem anderen Kontext gelesen, dachte aber, dann bin mal gespannt, was du dazu sagst, weil das, also würde ich gerne mal auch raus in die Runde werfen, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das so Sinn macht, aber ich fand es ganz spannend zum Nachdenken, wenn man sich vorstellt, dass es gibt ein Gemälde und dieses Gemälde ist unsere Welt und es gibt drei Personen, die stehen vor diesem Gemälde und schauen sich dieses Gemälde an. Eine Person ist eine Auktionatorin, sagt man das so? Die arbeitet bei einem Auktionshaus, ja. Die Person.
Ich weiß nicht, aber ja, wir wissen, was du meinst.
Die andere Person ist eine Kunstsammlerin, die dritte Person ist eine Chemikerin. Alle drei Personen stehen vor diesem Bild. Und wenn man sich jetzt vorstellt, diese Personen beschreiben dieses Bild oder reden über dieses Bild, die werden komplett unterschiedlich darüber reden, weil sie drei völlig unterschiedliche Perspektiven auf dieses Bild haben, auf dieses Gemälde. Je nachdem, was sie für ein Interesse haben. Also Naturwissenschaftlerin würde sagen, oh, das sind aber tolle Elemente, die da drin sind oder keine Ahnung was, würde sich für die Elemente interessieren. Die andere Person hat eher ein ästhetisches Interesse, die will, dass es schön in ihre Sammlung passt, dass es ihr gefällt. Und die dritte Person wiederum hat ein finanzielles Interesse und schätzt dieses Bild. Und alle drei Perspektiven, wenn man es streng nimmt, könnten sich auch gar nicht widersprechen im ersten Moment. Weil es völlig andere Perspektiven sind. Das macht schon Sinn, oder? Der Auktionator kann sagen, dieses Bild ist 10.000 Euro wert. Da kann der Chemiker, die Chemikerin sagen, ist mir völlig egal. Kann sein, wie das ist 100.000 Euro wert. Ich gucke mir die Elemente an, aus denen es zusammengesetzt ist. Also die haben völlig unterschiedliche Perspektiven. Die können sich nicht widersprechen, aber sie können sich gegenseitig bereichern, wäre jetzt meine These, dass man sagen kann, natürlich kann ich anhand der chemischen Zusammensetzung zum Beispiel von einem Bild, könnte ich Rückschlüsse auf den Wert bekommen. Dass man dann sagt, also das ist so und so viel alt, so und so alt, dann ist es vielleicht auch wertvoller. Oder ich kann aufgrund des ästhetischen Interesses Rückblick auf den Wert bekommen. Auch wenn viele sagen, das ist schön, dann ist es vielleicht auch mehr wert. Also es gibt da schon Wechselwirkungen, aber es gibt keine Möglichkeit, dass die sich grundsätzlich irgendwie widersprechen. Und jetzt muss man um mal zu meinem Punkt zu kommen, den ich jetzt mal machen sollte, wäre die vernünftige Herangehensweise meiner Ansicht nach, man muss erkennen, dass eben jede Sicht auf die Welt oder auf dieses Gemälde die Welt auch bereichert. Das wäre ein gesunder Umgang damit. Ich habe meine Perspektive als ästhetisches Interesse zum Beispiel. Ich schaue interessiert drauf, was die Naturwissenschaftler machen und nehme das auch für mich an in gewisser Weise und schaue auch auf die Auktionatoren und überlege auch, was das vielleicht für Folgen für meine eigene Weltsicht, für meine eigene Sicht auf dieses Gemälde hat. Aber ich kann die stehen lassen als bereichernde Perspektiven auf dieses Gemälde. Problematisch wird es eben dann, wenn ich da stehe und sage, meine, und dann wird es fundamentalistisch, wäre meine These, wenn ich sage, meine Sicht auf dieses Gemälde, meine naturwissenschaftliche Sicht, ich mache es mal bewusst mit dem Naturwissenschaftler, mit der naturwissenschaftlichen Perspektive, meine naturwissenschaftliche Perspektive ist die einzig richtige und einzig zulässige. Alle anderen Perspektiven sind nicht richtig, sind einfach schlicht falsch. Das würde ich sagen, das ist eine fundamentalistische Weltsicht, weil sie nicht anerkennt, dass man durch andere Sichten, wie eine ästhetische Sicht jetzt zum Beispiel, auch eine Perspektive auf diese Welt bekommen kann, die einen Wert hat, die was Gutes macht, die diese Welt oder dieses Gemälde bereichert. Umgekehrt gilt es natürlich genauso. Ich habe jetzt nur bewusst diese naturwissenschaftliche Perspektive rausgenommen. Macht das irgendwie Sinn, dass man Fundamentalismus so ein bisschen fasst?
Ich finde das eigentlich ein sehr schönes Bild. Bild. Sie oder Ritter. Was ich ja dann vielleicht auch noch so als vielleicht Umformulierung dessen, was du gerade gesagt hast, oder vielleicht ein kleines Reframing. Es impliziert ja auch, dass deine Perspektive erstens niemals die Komplettheit beschreiben kann.
Richtig, richtig, ja.
Und zweitens, wenn man das mal erkannt hat, dann ist es, glaube ich, auch einfach ein verdammt guter, wenn auch schwieriger, muss man auch sagen, ich glaube, damit haben wir auch alle Probleme, aber ein guter Grundsatz, mit dem man, ein gutes Fundament, mit dem man in die alltägliche Welt blicken kann, wenn man einfach immer mal davon ausgeht, dass deine Perspektive zwar einen Wert haben kann, hoffentlich hat, aber sicher nie die Gesamtheit beschreiben kann.
Ja.
Und dass andere Perspektiven nicht notwendigerweise, aber mit einer guten Wahrscheinlichkeit ebenfalls einen Wert haben, die einer Gesamtbeschreibung, die wahrscheinlich unerreichbar ist, aber zumindest näher kommen. Sagen wir es mal so.
Ja, ja.
Und wenn man das mal verinnerlichen würde, wäre es ja schon mal schön, ne?
Auf jeden Fall. Und ich fände es spannend. Also, wie gesagt, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das in allen Punkten so genau zutrifft, dieses Bild, aber das kam mir irgendwie und ich, genau, da werde ich auf jeden Fall weiter dran denken. Ich fand das nochmal ein gutes Bild, um das auch jetzt über den christlichen Kontext rauszunehmen, um zu fragen, was heißt denn eigentlich fundamentalistisches Denken? Und jetzt würde ich noch ganz kurz gerne diesen Schritt machen zur Sozialpsychologie. Also, was hat es denn Fundamentalismus für Auswirkungen auf das soziale Umfeld, auf die Gruppen? Wenn man jetzt dieses Prinzip der Intratextualität, was ich oben versucht habe darzulegen, als grundlegenden Gedankenprozess annimmt, dann ist eine automatische Folge daraus, dass Andersdenkende auf Distanz gehalten oder gar vermieden werden. Alle Personen, die nicht den eigenen Glauben teilen, die also nicht Anteil an dieser absoluten Wahrheit, die ich glaube zu haben, die werden als AußenseiterInnen, als Bedrohung der Sicherheit und als Bedrohung der Reinheit verstanden. Das hat ein paar Konsequenzen. Nämlich, dass es eine sehr starke Gruppenidentität gibt mit denen, die von denen ich sage, die teilen eben meine absolute Wahrheit. Also die Eigengruppe wird sehr, sehr stark. Man hat ein sehr starkes Elite-Denken, ein Elite-Verständnis auch. Und das hat natürlich wieder Auswirkungen auf den Selbstwert, weil ich natürlich selber glaube, ich bin Teil dieser Elite und deswegen wird mein Selbstwert auch erhöht. Und das ist so ein Bild, das mich auch stark prägt dann als Fundamentalistin, weil ich das nach außen trage, also weil mich dieses Verständnis auch dann nach außen hinträgt, wenn ich in andere soziale Gruppen komme oder in die Gesellschaft komme und da sind ja alle anders sozusagen, die haben nicht diese Außenbild, aber mein Selbstbild wird eben von dieser starken Gruppenidentität geprägt und deswegen tragen FundamentalistInnen auch das so nach außen. Also ich würde sagen, das ist ein wichtiger Faktor, warum man auch diesen missionarischen Impetus immer wahrnimmt bei Menschen, weil die sich eben ganz stark über dieses Bild der Gruppenidentität definieren. Das ist ganz wichtig in ihrer Identität. In ganz vielen Gruppen ist genau dieses Elite-Denken ganz, ganz stark und führt dazu, dass sie dass es eben das Selbstbild sehr stark prägt. Auch diese Vorstellung, dass man göttlich auserwählt ist und wir sind genau die, die göttlich auserwählt sind und alle anderen nicht. Was immer ein bisschen absurd ist, weil es gibt viele solche Gruppen, wer hat jetzt am Ende recht, ne? Und das führt aber interessanterweise dazu, und das kann man auch in Studien zeigen, dass Fremdgruppen, die jetzt andere Werte und Normen haben, als Bedrohung wahrgenommen werden. Diese Aufwertung der eigenen Gruppe geht also einher mit einer Abwertung einer anderen. das ist, äußert sich oft dadurch, dass man einen ganz, ganz starken Fokus auf die Unterschiede legt zu anderen Gruppen. Also selbst wenn es jetzt zwei christliche Gruppen sind, dann wird nicht betont, ja, wir glauben ja irgendwie alle an Jesus oder so, ist schon gut, sondern dann werden die Unterschiede betont. Dann wird gesagt, ihr glaubt ja nicht an den Sühnetod oder ihr glaubt ja nicht richtig an die Bibel. Ihr versteht ja die Bibel nicht wörtlich zum Beispiel. Also diese Unterschiede werden einfach stark maximiert. Und das führt dann auch dazu, dass es Stereotypisierungen gibt, dass man mit Blick auf andere eine ganz, ganz starke Vorurteilsbehaftung hat in vielerlei Hinsicht, dass man da keine Vielfalt wahrnimmt, sondern eigentlich sagt, das sind die anderen, das ist irgendwie eine homogene Gruppe, das sind die anderen, Punkt.
Ja.
Und interessanterweise gibt's auch Studien, die nachweisen, dass FundamentalistInnen eine große Hilfsbereitschaft aufweisen, aber... Aber, was schätzt du?
Ich schätze mal der eigenen Gruppe, der In-Group gegenüber, absolut.
Ja, genau, das ist genau der Punkt. Die Studien zeigen eine starke Hilfsbereitschaft, aber fast ausschließlich gegenüber der Eigengruppe. Weil eben diese anderen so stark abgewertet werden, dass gegenüber Fremdgruppen eher diese Vorurteilsbehaftung und die Anfeindung im Vordergrund steht und nicht diese Hilfsbereitschaft. Das sind so ein paar Dinge, die man sozialpsychologisch sagen kann. Dann fand ich noch spannend, dass man auch sagen kann, dass es starke Bezüge zum Autoritatismus gibt. Da bist du jetzt wieder der Experte. Ist ja irgendwie auch logisch. Also dieses Festhalten an traditionellen Normen, dieser Wunsch nach einer autoritären Führung, Bekämpfung von allem Abweichenden, das klang jetzt irgendwie auch schon durch. Ja, und dass religiöse FundamentalistInnen dazu neigen, religiöse, sexuelle, mitunter auch ethnische Fremdgruppen einfach zu enthumanisieren und rigoros abzuwerten, ist auch nicht unüblich. Das habe ich zum Beispiel in der Sektorfolge zur New Independent Fundamentalist Baptist Church letztes Jahr mal dargelegt, wo diese Enthumanisierung ganz stark ist. Das sind so Punkte, die dann da einfach aus diesem individuell psychologischen Denken heraus für eine Gruppe oder für eine Gemeinschaft auch folgen können, was man, wie gesagt, bei sogenannten Sekten sehr häufig findet.
Wobei das ja natürlich ein viel breiterer Prozess ist, der ja in der Sozialpsychologie einfach, ja, zum Glück inzwischen ja relativ gut erforscht ist. Ne? Ich bin jetzt da nicht ganz so tief drin. Aber diese Grundidee der Innen- und Außengruppe, In-Group, Out-Group, die genau zu diesen Dingen führt, ne? Also zumindest in ihrer radikalen Ausführung, das kann durch religiösen Fundamentalismus passieren, das kann aber durch unterschiedliche Trigger natürlich passieren und durch unterschiedliche Gruppen. Aber wenn man an den Punkt kommt als Individuum zuerst und dann halt eben innerhalb einer Gruppe, dass man sich selbst als höher sieht als andere, dann folgen im radikalsten Fall eben diese Dehumanisierungen und
ja.
Oder halt zumindest eine Herabsetzung des anderen. Und das ist es dann in erster Linie gar nicht mehr so wichtig, ob das jetzt aus einem religiösen Fundamentalismus heraus passiert oder aus einem ganz anderen Trigger heraus, weil sobald wir mit diesem In-Group-Out-Group-Denken in Gruppen konfrontiert sind, sehen wir auch diese Resultate. Ne?
Ja, stimmt. Das geht natürlich dann über das konkret Religionspsychologische raus. Ja, das ist wahr. Ja. Bevor wir in die Schlusskurve eindrehen, würde ich gerne noch ein kurzes Beispiel anführen, das ich irgendwie so lustig absurd fand. Das ist mir in der Telegram-Gruppe biblisch-christlich wachsam über den Weg gelaufen. Und ich lese diesen Beitrag einfach mal kurz vor und dann sage ich noch zwei Sätze und dann, da wird, glaube ich, nochmal viel deutlich. Also da hat die Person, die diesen Kanal pflegt, geschrieben: Was in letzter Zeit verstärkt auffällt, ist, dass sich viele Frauen große Wimpern ankleben. Interessant ist, was dazu in Sprüche 30, Vers 13 steht, Doppelpunkt. Und dann zitiert er, Sprüche 30, Vers 11, folgende: Es gibt ein Geschlecht, das seinen Vater verflucht und seine Mutter nicht segnet. Ein Geschlecht, das rein ist in seinen eigenen Augen und doch von seinem Kot nicht gewaschen ist. Ein Geschlecht mit was für hohen Augen und erhabenen Augenwimpern. Ein Geschlecht, dessen Zähne Schwerter und dessen Gebisse Messer sind, um die Elenden aus dem Land wegzufressen und die Armen aus der Mitte der Menschen. Und dann schließt dieser Mensch mit der Aussage dazu: Ist das nicht eine treffende Beschreibung für die woke Generation?
Oh.
Und das fand ich, ja, ein tiefes Stöhnen, genau. Und ich fand das irgendwie, ich habe das gelesen, ich musste laut loslachen, weil es so schön das zeigt, was ich vorhin mit diesem intratextuellen Denken gemeint habe, mit der absoluten Wahrheit. Also es wird völlig außen vor gelassen, was hier für eine historische Situation dahinter steht, hinter diesem Vers, hinter diesem Bibelvers. Also nur kurz, diese erhabenen Augenwimpern, die stehen für Hochmut, für Überheblichkeit. Es geht in diesem Kontext darum, dass man vor Gottvergessenheit, vor Respektlosigkeit warnt, vor Ausbeutung und Vernachlässigung der Armen. Das ist einfach völlig egal. Nee, da steht Augenwimpern, da steht erhabene Augenwimpern. Das sind genau diese langen Augenwimpern, die man sich aufkleben kann. Also völlig absurd.
Meine Theorie dazu: Ich glaube, dass da jemand mit Steuerung F über irgendeine Digitalbibel gegangen ist bisschen nach Geschlecht gesucht hat.
Wahrscheinlich,
und
genau.
Um einfach da so bestätigt zu bekommen, was man irgendwie über Trans-People denkt.
Ja.
Und ich meine, ich gehe mal fest davon aus, dass mit Geschlecht da entweder irgendein Herrschaftsgeschlecht oder irgendeine Gruppe oder was auch immer gemeint war, weiß ich jetzt nicht. Ziemlich sicher nicht das.
Es gibt eine Menschengruppe irgendwie so, die halt, ja, die respektlos ist, die den Armen vernachlässigt und so weiter. Aber spannend finde ich auch nochmal, dass genau das mit diesen peripheren Glaubensinhalten, also das wäre jetzt sowas wie Augenwimpern aufkleben. Das muss ich an der Bibel messen. Also ich muss quasi aus der Bibel rauslesen, ob ich das darf oder nicht. Und hier wird jetzt gesagt, also hier die Bibel, das ist der absolute Maßstab der Weltdeutung, da steht, keine erhabenen Augenwimpern, also darf ich das nicht aufkleben. Und andere Sichten, wie jetzt, um in dieses Gemäldebild nochmal zu kommen, andere Sichten auf das, wie zum Beispiel Ästhetik auf die Welt, wenn ich sage, ich finde das einfach schön, aufgeklebte Wimpern zu haben, das wird nicht zugelassen. Sondern was gilt, ist mein biblisches Wort, Punkt, fertig, aus, völlig unabhängig davon, was für ein Kontext das hat und ob das überhaupt anwendbar ist auf das. Also das fand ich nochmal ein sehr schönes Beispiel für diese Denkweise, für die fundamentalistische.
Ich würde das jetzt nochmal kurz dann einfach noch einmal zurückspulen und jetzt einfach mal dann auch sagen, okay, was wir jetzt hier gesehen haben, das trifft natürlich, darüber haben wir jetzt die ganze Zeit geredet, natürlich sehr stark auf biblischen Fundamentalismus zu oder christlichen Fundamentalismus. Gleichzeitig haben wir es jetzt ja immer wieder angesprochen und man muss eigentlich dann nur die Details ändern, dann kann das auch auf eine politische oder auf eine, zum Beispiel Verschwörungsmythen sind ein schönes Beispiel, ne? De facto die gleichen Vehikel, die da dahinter stehen, die gleiche Logik, weil die absolute Wahrheit für Menschen, die viele, wenn nicht alle Verschwörungsmythen glauben, ist ja die, dass es eine Gruppe gibt von Menschen, die da oben, ne, übrigens auch Populismus, auch viele politische Richtungen benutzen das, die sich abgesprochen haben und über uns hinweg etwas lenken und Kontrolle ausüben. Und wir sind die da unten, im schlimmsten Fall oder bisher, wie es dann gesehen wird, waren wir die Opfer und jetzt kommen wir zusammen und ändern das oder was auch immer. Ne?
Ja.
Und damit kannst du, würde ich mal behaupten, 90%+ von Verschwörungsmythen und weite Teile von rechtsextremer und rechtspopulistischer Politik erklären. Das ist die gleiche Logik. Ne? Und da kommen wir, glaube ich, zum großen Problem mit Fundamentalismus zurück, das eben viel größer ist als in Anführungszeichen, starken Anführungszeichen, nur religiöser Fundamentalismus. Weil du hast jetzt ja am Anfang dieses psychologischen Teils einige Dinge genannt, die Leute im Glauben an und für sich, aber vor allem in fundamentalistischem Glauben suchen und ich würde sagen auch in Verschwörungsmythen suchen und auch in politischer Ausrichtung suchen und auch finden. Sinn im Leben hast du genannt, dieses Gefühl von Kontrolle, von Kongruenz, ich würde sagen auch von Sicherheit irgendwo und dieses positive, ja, Selbstbild, ne, gerade so als Gruppe, dann nochmal viel stärker als Individuum vielleicht. Das sehen wir überall und mir kommt vor, um jetzt noch zu deinem schönen Bild mit dem Gemälde zurückzukommen, hier zum Schluss. Ne? Wir haben halt eine Situation, wo gewisse Menschen, und ich weiß gar nicht, ob sie mehr werden oder nicht, aber zumindest werden sie lauter, vor diesem Bild stehen und ich weiß nicht, irgendwie einem Kult beigetreten sind, die, weiß ich nicht, chemisch purpur abfeiern. Alles, was purpur beinhaltet, ist absolut gottgleich. Es ist wirklich das, also was nicht purpur hat, ist eigentlich komplett, also unter aller Sau. Also kann man sich nicht damit beschäftigen. Ne? Weißt du ja, Purpurschnecke extrem selten, schwerer. Sagt mir übrigens gerade ChatGPT, schwierig, zeitaufwendig in der Herstellung. Ne? Wurde immer für Könige und Würdenträger verwendet. Ne? Ja, Symbol für Macht, Reichtum und Herrschaft, sagt ChatGPT. Und du stehst jetzt da davor, glaubst das, ne, purpur, ne, und du siehst dieses Purpur in diesem Gemälde. Für dich ist das alles. Das ist, warum wir alle auf dieser Welt sind und darum geht's. Und dann steht neben dir jemand und will dir jetzt erklären, was dieses Gemälde wert ist. Tja, ist scheinbar schwierig, ne? Und das ist jetzt das Problem, dass wir damit in unserer Welt halt an sehr, sehr vielen Fronten konfrontiert sind und dass eben am Ende wir auch alle ein bisschen anfällig für diese Sachen sind, weil, jetzt gehen wir wieder weg von diesem Purpur, ich fand es nur lustig, aber dieses Sinn im Leben, Kontrolle, positives Selbstbild, das wollen wir halt alle und je nach persönlicher Situation, je nach Persönlichkeitsaufbau oder was auch immer, ne, Lebenserfahrungen, kommen wir halt auf der einen oder anderen Seite dabei raus. Aber das Problem wird halt nicht so schnell verschwinden, weil es sehr grundlegend ist.
Ja.
Und irgendwie komme ich nicht aus dem traurigen Takeaway raus, dass ja ein Ausweg per se schwierig scheint, oder? Also man zieht sehr viel Wert daraus und der Ausweg ist erstmal ein schmerzvoller, weil man sich ja sich eingestehen muss, dass andere Leute auch Teile der Wahrheit haben können oder andere Erklärungssätze auch Teile der, in Anführungszeichen, Wahrheit liefern können.
Ja, also mir hilft so ein bisschen dieser Gedanke, dass es relative Wahrheiten gibt sozusagen. Also ich darf meine Wahrheit schon haben. Ich meine, die hat ja auch jeder. Jeder schaut auf die Welt und sagt irgendwie, es gibt Dinge, die halte ich so für wahr. Also das scheint mir irgendwie stimmig. Das ist jetzt erstmal das, danach richte ich mein Leben jetzt aus, auf dieser Grundlage. Das kann atheistisch sein, das kann religiös sein, whatever, völlig egal. Und das ist auch okay so. Ich glaube, dass der entscheidende Begriff da ist, dieses Relative, was mir dann so ein bisschen hilft, wo ich sage, das ist jetzt für mich das, wie ich die Welt sehe. Und das kann sich aber ändern. Also ich kann darin auch meinen Lebenssinn finden. Ich kann darin auch meine Sicherheit sozusagen finden in gewisser Weise und sagen, das habe ich übrigens vorhin vergessen. Natürlich, das ist ein ganz großer Faktor bei Fundamentalismus, diese Sicherheit, die er einem gibt. Aber die kann ich natürlich auch in meinem Weltbild auch finden. Aber ich möchte mir, so sage ich es mir immer selber, diese Offenheit bewahren, dass sich das einfach ändert. Und die mir auch die Angst nimmt davor, das zu verändern, wo ich sage, also daran hängt es jetzt nicht, dass es hängt an keiner absoluten Wahrheit, dass ich diese Dinge erfülle, sondern das kann ich immer wieder und das ändert sich vielleicht auch und dann macht wieder was anderes Sinn für mich oder ich habe da was Neues gelesen und finde das wieder spannend oder habe die Person getroffen, die hat tolle Gedanken gehabt. Das integriere ich dann und so entwickle ich mich weiter. Das ist zumindest mein Ansatzpunkt damit. Es gibt natürlich kein Patentrezept, glaube ich, wie man das dann irgendwie sagen kann. So bist du immer davor gefeit. Natürlich, ja, das finde ich auch schwierig, da zu sagen, wie man sich dagegen komplett wappnen kann. Das ist, glaube ich, einfach nicht so. Der erste Schritt ist einfach, sich dessen bewusst zu sein, glaube ich. Das hilft schon mal viel.
Ja, ich würde auch sagen, das ist die eine Seite, so wie ich es jetzt sehe, die auf sich selbst gerichtete. Für die Leute, die das jetzt hören, sage ich jetzt mal, die jetzt mit großer Wahrscheinlichkeit nicht allzu tief in einem fundamentalistischen Weltbild drinstecken, ja. Sich dessen bewusst zu sein, dass fundamentalistische Ansätze eben genau diese sehr grundlegenden Zwecke erfüllen und dass man da auch für sich selbst eben ja immer auch ein bisschen achtsam sein darf und eben auf diese relative Wahrheit, das finde ich einen sehr schönen Begriff, für sich eben ja Wert legt und das auch so sieht und auch so einordnet. Und ich glaube, die andere Seite ist, und das geht ein bisschen mehr dann vielleicht ins oder sicher ins Soziale über, was ich mir immer wieder versuche auch zu klar zu machen, ohne da jetzt zu deterministisch zu sein. Aber die meisten Menschen, die man jetzt trifft, die fundamentalistische oder auch ja sonstige radikale Ansichten vertreten, ne, solange es jetzt nicht krasse Menschenverachtung ist, das ist bei mir jetzt auch aus. Aber ich war ja in den USA, ne, und habe mit vielen Leuten geredet, die halt Trump gewählt haben. So. Und was mir hilft, ist da halt mich auch dran zu erinnern, meistens haben Leute irgendwelche Gründe. Mit denen möchten wir nicht übereinstimmen, tue ich auch nicht. Ich glaube, es ist die falsche Schlussfolgerung. Aber es gibt immer irgendeinen Grund, irgendeinen Auslöser, warum diese Person jetzt so denkt. Meistens ist das einfach Erziehung, Umfeld, wo man eben lebt, die Sachen, die man auch sein Leben lang irgendwie gehört bekommt. Und auf deren Basis treffen die Menschen Entscheidungen, die für sie richtig wirken und die für sie positiv sind. Die meisten Menschen. Und ja. Ich glaube, man darf sich daran erinnern, dass die allerwenigsten von sich aus zerstörerisch wirken wollen. Und da halt einfach das Verständnis auch zu haben, so ja, solche fundamentalistischen Weltbilder jeglicher Art haben eine Attraktivität. Viele Leute glauben sie und diese Leute glauben sie aus irgendeinem Grund. Und das kann man halt nicht wegignorieren. Und da einfach eine gewisse Empathie bei, natürlich, trotzdem gerade jetzt bei aktuellen Debatten, ne, wenn es um Demokratiefeindlichkeit, Menschenfeindlichkeit geht, in Kombination mit einer klaren Kante inhaltlich. Ne, aber ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, das in Menschen zu sehen.
Ja, also vielleicht gerade nochmal diese Frage, wenn man jetzt auch den Bogen schlägt, nochmal zum ganzen Anfang, zum Geschichtlichen sozusagen, was ist quasi das, was die Gegenreaktion auslöst? Also wenn wir sagen, Fundamentalismus ist eine Gegenreaktion gegen eine Entwicklung, die weitergehende Frage zu stellen, was löst denn diese Gegenreaktion aus und kann ich da vielleicht ansetzen und da ins Gespräch gehen oder da irgendwie dran arbeiten? Also es wird sicher nicht immer möglich sein, aber es wäre vielleicht nochmal den Schritt weiter zu gehen.
Absolut, ja. Und ich glaube auch, in gewissen Teilen hilft es auch einfach mal, sich dann einfach der Menschlichkeit des Gegenübers auch immer bewusst zu sein. Und mir kommt vor, wenn man dann halt auch länger jetzt zum Beispiel mit irgendwelchen Trump-Supportern redet, man findet irgendwann ein Thema, wo man sich gut unterhält und am Ende werden die beiden Leute immer noch die gleiche politische Meinung haben, aber zumindest hat man mal jeweils eine andere menschliche Person gesehen, die diese für uns so absurde Meinung vertritt. Und man hat mit der ein Gespräch über, in meinem Fall zum Beispiel, Bergsteigen in Tirol geführt.
Ja.
Mit irgendeinem Trump-Dude. Und dann denke ich mir so, ja, bin ich deswegen jetzt der Meinung, dass der Recht hat? Nein, absolut nicht. Aber zumindest weiß ich jetzt, dass es diese Leute gibt und dass es auch Menschen sind.
Ja.
Und dann, was man damit macht, ja gut, das ist dann eine große Frage. Aber es ist zumindest mal ein Anfang, ne?
Auf jeden Fall. Ich finde auch immer, man darf nicht den Fehler machen und sozusagen mit einer fundamentalistischen Perspektive auf Fundamentalisten blicken, indem man sie zum Beispiel entmenschlicht oder so. Also, ja.
Das genau. Ist es, ja.
Ja. Spannend. Ja, wir haben jetzt keine Lösung, aber doch ein paar Gedanken jetzt nochmal geäußert. Fand ich nochmal ganz gut.
Ja.
Und bevor jetzt die Kritik kommt, dass wir jetzt gar nichts über islamischen Fundamentalismus gesagt haben, sozusagen,
stimmt,
das,
ja.
sozusagen das, woran man schnell denkt, wenn man Fundamentalismus hört, irgendwie islamischer Fundamentalismus, Islamismus. Also natürlich hätten wir jetzt einen starken Fokus auf christlichen Fundamentalismus, einfach weil der Begriff auch daherkommt und weil es der Natur der Sache hier irgendwie jetzt entsprochen hat. Aber ich würde behaupten, dass diese religionspsychologischen Mechanismen, die wir jetzt auch am Ende beschrieben haben, dass das, was du jetzt auf politischen Fundamentalismus auch noch bezogen hast, auf Rechtsextremismus, dass das auch bei anderen Fundamentalismen so gilt, also in anderen Religionen.
Ja.
Fundamentalisten gibt es in jeder Weltreligion. Bei uns hier in Europa ist natürlich der christliche Fundamentalismus jetzt am präsentesten in Amerika, abgesehen von der Terrorangst durch den islamischen Fundamentalismus. Aber die Mechanismen sind, würde ich sagen, gleiche, ähnliche. Also beim Islam kommt nochmal vielleicht ein bisschen dieses Politische dann dazu. Viele islamistische Extremisten sind ja jetzt nicht unbedingt aus religiösen Gründen Fundamentalisten geworden, sondern dann aufgrund von anderen politischen, historischen Ereignissen.
Ja, Postkolonialismus.
Sowas,
etc.
Genau, meine ich jetzt gerade.
Ja.
Aber das würde zu weit führen. Aber ich glaube, die grundlegenden Mechanismen sind, die da im Kopf eine Rolle spielen, sind ähnlich.
Ja, klar. Und ich meine, letztendlich, du hast recht, die Auslöser sind dann halt hier und da mal andere, ne? Aber gerade jetzt, also christlicher Fundamentalismus und Islamismus ist sicher auf einer weiten Ebene vergleichbar, weil ich meine, was ist denn der Koran, wenn nicht Bibel Plus? Von dem her, ja.
Da können wir jetzt theologisch auch nochmal groß einsteigen, aber das lassen wir. Genau.
Gehen wir stattdessen, wie es sich gehört, jetzt am Schluss, jetzt, man muss ja nochmal leicht raus, reden wir nicht mehr über Fundamentalismus, reden wir doch kurz über Verbrechen. Wollen wir über Verbrechen reden, Fabian?
Wollen wir über Verbrechen reden? Über fundamentalistische Verbrechen vielleicht?
Vielleicht,
können wir
ja.
Daran anschließen. Ja, danke, genau, machen wir das noch kurz zum Schluss. Ich habe tatsächlich ein Buch geschrieben, das jetzt erscheinen wird im März, 26. März ist der Erscheinungstermin. Es heißt Die Spur des Bösen, wenn Fanatismus tödlich endet. Und da klingt schon mal durch, Fanatismus ist nochmal eine Stufe mehr, wie Fundamentalismus, also das ist vielleicht auch nochmal dieses Fundamentalismus Plus, wenn dann die Gewaltbereitschaft dazu kommt, vor allem auch die Gewaltbereitschaft auf sich selber gerichtet. Also der Kern des Buches sind sogenannte Sektenverbrechen, also Verbrechen, die von Mitgliedern einer sogenannten Sekte verübt wurden. Die Klassiker habe ich bei Sekte auch schon behandelt, da Massenselbstmorde zum Beispiel, aber auch Anschläge, Terroranschläge, die von Sektengruppen, sogenannten Sektengruppen ausgehen. Und die schaue ich mir an und erzähle diese Geschichten. Es sind 10 Geschichten, allerdings erzähle ich nicht nur diese Geschichten, sondern mir ist es ganz, ganz wichtig, dass das kein reines True-Crime-Buch ist. Ich finde, bei True-Crime ist immer so ein bisschen die Grenze zum Voyeurismus, ist eine Gratwanderung, ich sag's mal so.
Ja.
Weil man sich eben nicht daran unterhält, dass irgendein Autor, Autorin sich eine tolle Geschichte ausgedacht hat, eine spannende Geschichte am Schreibtisch, sondern es sind halt wahre Verbrechen, es stehen menschliche Schicksale dahinter. Deswegen finde ich es immer ein bisschen schwierig, die einfach so um ihre Selbstwillen zu erzählen, sondern mir geht es darum, zu fragen, was können wir denn daraus lernen? Was hat dazu geführt, dass es zu diesem dramatischen Ende kam, dass es zu diesem Verbrechen kam? Und ich habe auch noch einen Rahmen drum, was ist denn eigentlich so eine Sekte überhaupt? Warum ist der Begriff schwierig? Was gibt es für Alternativbegriffe? Was macht so eine Gruppe aus? Was macht sie dann gefährlich? Das ist so ein bisschen das, was das Ganze dann rahmt und wo ich versuche, das einzuordnen, um dann am Ende die Frage zu stellen, auch was können wir daraus lernen? Was fangen wir jetzt damit an? Warum ist es wichtig, solche Geschichten auch zu erzählen?
Ja, also wie gesagt, am 26. März ist es soweit. Das Buch heißt Die Spur des Bösen, wenn Fanatismus tödlich endet. Und soweit ich das verstehe, man will ja möglichst viel da relativ früh verkaufen. Das ist dann auch schön, dann kommt man in die Bestsellerlisten und so weiter und so fort. Das heißt, vorbestellen, liebe Freunde, das würde, glaube ich, alle Beteiligten freuen. Und man kann das nicht nur beim großen A machen, sondern man kann das auch in jeder Buchhandlung machen. Man kann überall dieses Buch vorbestellen. Und ich glaube, das wäre eine schöne Art, wenn euch das interessiert, ja, den lieben Fabian und vor allem auch dieses Thema ein bisschen zu unterstützen.
Auf jeden Fall. Ich würde mich sehr freuen.
Ja, und damit haben wir auch den Fundamentalwerbeblock dieser Folge hinter uns. Ja. Und ich gut, ja. glaube, auch in recht guter Länge haben wir das dem Thema, sind wir schon halbwegs gerecht geworden. Man könnte noch so viel mehr sagen, da bin ich mir jetzt sicher. Wir haben es am Ende gesagt, ne, allein schon andere Glaubensrichtungen. Man könnte auch noch ganz andere Lebensbereiche finden, abseits jetzt sogar noch von Politik, Verschwörungsmythen. Es spielt überall eine Rolle. Ne? Deswegen fand ich es auch cool, da diesen psychologischen Blick in der zweiten Hälfte noch reinzukriegen. Ja, und damit sage ich einfach nochmal danke, dass wir das heute gemeinsam machen
konnten. Ja, vielen Dank, Ralf. Hat mich sehr gefreut. Hat mich auch sehr gefreut, hat viel Spaß gemacht. Ja, und man könnte eine ganze Podcast-Reihe über das Thema machen. Also lange nicht abgeschlossen, aber vielleicht ein guter Einstieg, um sich dann, wenn man daran Interesse hat, auch weiter damit zu beschäftigen.
Bevor wir jetzt gleich zum Déjà-vu-Mitmach-Format kommen, und ich schwöre, da kommt bald ein neuer Name. Ich habe schon einige gute Ideen bekommen. Danke schon mal. Möchte ich eine Sache natürlich nicht vergessen. Nämlich, wenn du Fabians Podcast Sektor noch nicht hören solltest, hör da mal rein. Er gehört für mich wirklich zu den allerbesten unabhängigen Podcasts in Deutschland. Punkt. Und du findest Sektor in allen Podcast-Apps natürlich oder auch in den Shownotes verlinkt. Und damit kommen wir auch zum In der letzten Folge ging es um die Frage von Söldnern und Söldnerinnen. Und ich habe da gefragt, ob das heute, so am Beispiel der Wagner-Gruppe, überhaupt noch vergleichbar ist mit Söldnern damals und was auch moderne Söldnertrupps eigentlich noch von normalen Armeen unterscheidet. Und ich habe da einige spannende Antworten bekommen. Zuerst möchte ich eine von Andreas im Newsletter teilen. Er schrieb, Söldner und Soldat, das sind doch auch verwandte Wörter. Ich denke aber, dass das sehr wohl noch vergleichbar ist mit damals. Die töten halt für Geld. Und Soldaten genauso. Und ja, auch für ihr Land. Aber hat Wagner nicht auch Einsätze außerhalb Russlands? Ja, vielen Dank, Andreas. Ein guter Punkt. Und ich finde diese etymologische Verwandtschaft ja wirklich spannend. Ne? Es geht ja am Ende sowohl Soldat als auch Söldner auf das Wort Sold zurück. Also das könnte uns da ja schon mal einen kleinen Hinweis geben. Noch etwas detaillierter hat sich Chris im Newsletter gemeldet und ich teile seine Nachricht jetzt da leicht gekürzt. Er schreibt, Zitat, ja, ich denke, es ist möglich, für das eigene Land zu kämpfen und doch Söldner zu sein. Nämlich dann, wenn man Söldner als bezahlte, freiwillige Kämpfer neben oder als Ergänzung zum regulären Heer definiert. Damit fällt dann die Bedingung, dass Söldner Ausländer sein müssen, weg. Beispielsweise wird die französische Fremdenlegion ja noch heute von französischen Offizieren geführt, die sich aber ebenfalls als Legionäre verstehen. Und die Wagner-Truppe würde ebenfalls in diese Bezeichnung passen. Übrigens auch die US-Armee hatte ja mit den Blackwater-Söldnern Verbündete, die oft aus US-Bürgern bestanden. Entscheidend ist die Definition, dass sie neben der eigenen Armee stehen. Vielen lieben Dank auch dafür, Chris, und ich glaube, das macht ja, die ganze Debatte dann schon relativ greifbar und ein wenig deutlicher. Also danke euch allen. Diese Woche habe ich natürlich auch wieder eine Frage zu unserem Gespräch über den Fundamentalismus mit dabei. Und da möchte ich dieses Mal nach deinen, euren, vielleicht persönlichen Erfahrungen fragen. Habt ihr oder hatten Leute in eurem Umfeld, Familie, Freunde, vielleicht schon mal Erfahrungen mit Fundamentalismus? Religiöser Art, politischer Art, anderer Art? Und wärst du bereit, da die ein oder andere Geschichte zu teilen, dann schreib mir gerne eine E-Mail an hallo@ralfgrabuschnick.com. Und dieses Mal ausnahmsweise auch gerne anonym. Also wenn du das möchtest, dass ich deinen Namen nicht nenne, dann schreib das in der E-Mail einfach dazu. Ich würde mich wirklich freuen, da ein paar Eindrücke zu bekommen, weil ich eben glaube, dass Fundamentalismus, so wie wir ihn heute beschrieben haben, wirklich weit verbreitet ist. Also hallo@ralfgrabuschnick.com. Ich würde mich freuen. Und damit sind wir dann auch am Ende dieser Folge angekommen. Alle Episoden werbefrei und obendrein eine tolle Community an Geschichtsbegeisterten gibt es übrigens im Déjà-vu-Club. Der ist immer in den Shownotes verlinkt. Ansonsten sage ich danke, dass du bis zum Schluss hier dabei warst und wir hören uns hoffentlich, wie gewohnt, am Dienstag in 2 Wochen wieder in unserem nächsten Déjà-vu. Ciao.
Here's a question for the marketers listening. Want to find that perfect customer beyond the world of scrolling, swiping and searching? Here's a secret to make sparks fly. Smooth talking with podcast ads. With Acast, you can reach millions of listeners who'll be hanging on your every word. On the train to work, in the gym, or waiting in line for coffee. Start up the conversation with podcast listeners anywhere and everywhere. And they're looking for love. 60% of listeners have a higher trust in brands they've met on podcasts compared to social. Get closer to your audience. Make podcast ads with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.
Möchtest du dich noch mehr mit Geschichte beschäftigen? Dann werde doch Teil der Community und hol dir deine persönliche Dosis Geschichte regelmäßig ins Postfach mit dem Déjà-vu Geschichte Newsletter. Dort erwarten dich abwechslungsreiche Geschichte-Häppchen zweimal im Monat direkt in dein E-Mail-Postfach, Austausch mit mir, ich kann dich erreichen, du kannst mir direkt antworten und ich melde mich auch garantiert wieder zurück. Und als Dankeschön das exklusive Hörbuch Psoffene Geschichte, wie Alkohol die Geschichte prägte. Direkt zum Download nach deiner Anmeldung. Alle weiteren Infos zum Newsletter findest du verlinkt in den Shownotes oder auf ralfgrabuschnik.com/newsletter. Ich würde mich sehr freuen, dich dort begrüßen zu können.